Quick Draw.
24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Ein Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur Quick Draw. Diese Folge entsteht mit Unterstützung des ÖGV, österreichischer Gewerbeverein, der ältesten Interessensvertretung für Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich freue mich, Sie heute in diesen Tag begleiten zu dürfen. An diesem Donnerstag, den 11. Dezember, geht es um eine der zentralen Fragen unserer Zeit. Wie schaffen wir den Wandel von einer linearen Wegwerfwirtschaft hin zu einer zukunftsfähigen Kreislaufwirtschaft? Und was bedeutet das ganz konkret für Unternehmen? Ein Weg dazu führt über eine Zeitreise. Unser heutiger Gast Karin Huber-Heim zeigt nämlich auf, wie Betriebe aus einer möglichen Zukunft ins Heute zurückdenken können, statt nur aus der Vergangenheit zu lernen. ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut spricht mit der Nachhaltigkeitsexpertin aber noch über viel mehr. Warum freiwillige Initiativen allein nicht reichen, welche Rolle neue EU-Regeln spielen und warum gute Kommunikation, Beteiligung und ein klarer Sinn wichtiger sind als jede Excel-Liste. Freuen Sie sich auf dieses erhellende Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören. Vor dem Gespräch hören Sie noch eine kurze Information des österreichischen Gewerbevereins.
Eine Information des österreichischen Gewerbevereins.
Handwerk und Gewerbe sind nicht immer Highflyer, wenn es um Coolness-Faktor geht. Noch immer halten sich veraltete Vorstellungen und sorgen für Imageprobleme und damit auch für Probleme, geeigneten Nachwuchs zu finden. Dagegen kämpft der österreichische Gewerbeverein gezielt an. Welche Initiativen es dafür gibt, erzählt uns ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut. Lieber Stefan, was tut der ÖGV, um veraltete Klischees in Handwerk und Gewerbe Lügen zu strafen?
Das ist gut. Lügen zu strafen finde ich nett, insofern als man oft eine falsche Annahme hat, was Handwerk heute noch ist. Grundsätzlich gilt, gutes Handwerk spricht für sich und zwar in jeder Hinsicht. Argumente dafür ist natürlich die Qualität, die Individualität der Produkte, Maßarbeit sei hier genannt, Langlebigkeit sei hier genannt. Die allermeisten, ich möchte fast sagen, alle Handwerksbetriebe arbeiten nachhaltig, kurze Lieferwege, regionale Materialien, wir können Produkte reparieren. Wir haben einen Ethos mit, weil wir aus Tradition oft handeln, wir haben Vertrauen und man kann auch an die Qualität vertrauen. Eine wirtschaftliche Bedeutung, das Handwerk ist ein großer Arbeitgeber und allen voran, es ist ein Innovationsträger. Ganz viele Handwerksbetriebe sind Vorreiter in ihren Disziplinen und treiben Innovation an. Was tun wir? Wir versuchen dieses Imageproblem, das allgemein dahin wabert, wenn man dann konkret sagt, ja, aber dieser Betrieb, ja, aber jener Betrieb, stimmt, die sind ganz besonders. Wir versuchen das ein bisschen herauszuholen, zum Beispiel mit dem Club der Traditionsbetriebe, bei Veranstaltungen, bei der Kommunikation. Oder wir helfen auch, Nachwuchssorgen zu lindern, indem wir in Schulen gehen und dort den Kindern Betriebe und Branchen vorstellen, von denen sie teilweise noch nicht gehört haben und so diese Jugendlichen in polytechnischen Fachmittelschulen in Richtung Lehre in solchen Betrieben zu lotsen. Also gemeinsam mit unseren Betrieben kommen wir da eigentlich ganz gut voran.
Hallo liebe Hörer von 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Heute haben wir eine neue Folge in unserer vorweihnachtlichen Podcast-Serie. Heute freue ich mich sehr, Karin Huber-Heim begrüßen zu dürfen. Hallo Karin.
Hallo Stefan, danke für die Einladung.
Gerne. Für alle, die dich nicht kennen, wer bist du? Also ich darf kurz zusammenfassen, wobei das gar nicht so leicht ist, das kurz zu machen, weil du doch sehr umtriebig bist in Sachen Nachhaltigkeit. Du bist als ESG-Aufsichtsrätin, Nachhaltigsexpertin, langjährige Erfahrung in der Beratung von Unternehmen im In- und Ausland. Du hast eine eigene Agentur gegründet vor 15 Jahren, Daumen mal Pi, die sich der Nachhaltigkeitskommunikation widmet. Du leitest ein Beratungsunternehmen, du bist wissenschaftliche Leiterin mehrerer Hochschullehrgänge, du bist Vorstand im Circular Economic Forum Austria. Du bist in der Taskforce Circular Economy, wenn ich es richtig habe, Leiterin verantwortlich. Du bist Stiftungsprofessorin der Stadt Wien für Kreislaufwirtschaft und. Also du bist eine Aficionado, wenn ich so will, der Kreislaufwirtschaft und damit eine Nachhaltigkeitsexpertin ersten Ranges. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Da würde ich dich bitten, das allfällig noch zu ergänzen. Aber grundsätzlich die Frage, was hat dich denn ursprünglich in diese Kreislaufwirtschaft-Thematik hineingeführt?
Ja, wie gesagt, ich habe mich schon länger mit Nachhaltigkeit ja befasst und habe mit Unternehmen gearbeitet, die sehr engagiert, sehr bemüht sind, klarerweise, weil die anderen zahlen mich nicht. Und daher habe ich viel gesehen an Bemühungen, die manchmal unabsichtlich Greenwashing gefasst gewesen wären, manchmal wirklich absichtlich guten Impact entgegen der allgemeinen Strömung erreichen wollten und konnten. Aber in einem linearen System, solange wir eine Art des Wirtschaftens praktizieren, die eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg für den Aufbau, den Wiederaufbau, designt worden ist, also konzipiert worden ist, mit ökonomischen Modellen hinterlegt worden ist, des beständigen Wachsens über Materialverbrauch, über den Ressourcenverbrauch. Das funktioniert dann nicht, weil du kannst dann nur in einem ein bisschen besser oder ein bisschen weniger schlecht werden als Unternehmen und vielleicht hier ein bisschen was Gutes tun und an einer anderen Stelle deine Prozesse verbessern, aber letztendlich das System sozusagen des Ressourcen, egal ob sie nachwachsen oder nicht nachwachsen, des schnellen Ressourcenverbrauchs, der Produktion und des schnellen Konsums und wieder Wettwerfens ändert sich dadurch nicht. Und ich habe 2015 die SDGs kennengelernt. Ich bin auch noch im Board des Global Compact Netzwerks in Österreich. Und war das damals, war ich auch schon sehr verbunden mit dem Global Compact. Und diese Ziele waren das erste Mal etwas, wo ich einen systemischen Charakter dahinter erkannt habe, weil diese Ziele sind nicht einzeln erreichbar. Sie sind miteinander verbunden, sie haben Zielkonflikte. Und es ist eine systemische Herangehensweise an Verbesserung. Wir verbessern nicht einzelne Punkte, sondern wir versuchen, das gesamte System und seine gesamten Verbindungen zu verbessern dadurch. Und das fand ich extrem interessant, habe mich dann ein bisschen mit Systemdesign, Systemwissenschaften, Systemtheorie, Systemdynamiken auseinandergesetzt. Und dieses Systemische hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen, weil ich mir gedacht habe, wenn wir das machen, dann müssen wir es richtig machen. Nicht nur an der Oberfläche bleiben, sondern dann müssen wir wirklich an die Wurzeln gehen dessen, was im Argen liegt und was eben nicht mehr so gut funktioniert auch. Also ich sage jetzt auch, der Wiederaufbau und diese theoretischen Modelle für die Ökonomie waren großartig. In den letzten 70 Jahren haben sie uns weit gebracht. Wir hätten vielleicht schon um die Jahrtausendwende anders über den Ressourcenverbrauch, der darin begründet ist, nachdenken müssen spätestens. Und spätestens jetzt müssen wir es tun. Und die Circular Economy habe ich dann gelernt über einen 6 Wochen Online-Kurs der TU Delft zusammen mit der Ellen MacArthur Foundation. Beides eine wissenschaftliche Einrichtung und eine Foundation, die das Thema extrem stark treiben.
Das heißt, eigentlich bist du Neugier getrieben und das hat dich da immer tiefer hineingebracht. Du berätst Unternehmen, du berätst die Regierung, du bist aktiv im Regelwerk, also in der Regelsetzung beratend unterwegs. Und ich kenne dich jetzt schon ein paar Tage und wir haben immer wieder die Diskussion, ja, es gibt das Regelwerk, wo alle meinen, das gilt vor allem für die Großen und die Großen sind bemüht und teilweise ganz gut unterwegs. Und dann gibt es die kleinen Betriebe, die glauben gerne, das gilt für sie noch nicht. und sind, wie soll ich sagen, improvisieren mehr, als das ist, strategisch angehen. Ist das richtig oder ist das falsch? Und wie entwickelt sich's aus deiner Beobachtung?
Also ich gehöre ja zu denen, die schon so lange dabei sind, dass ich wirklich sehr lange in einer Zeit gearbeitet habe mit Unternehmen, als es noch keine Gesetze gab, sondern da stand überall ganz groß freiwillig drüber. Und das war ganz wichtig, dass man immer das Wort, wenn man nachhaltig jetzt freiwillig dazu sagt, weil es ist ein Marktvorteil und man macht das sozusagen aus einer intrinsischen Motivation. Die kostet aber ziemlich viel Geld, diese intrinsische Motivation, und das muss man wirklich wollen. Und daher haben sich natürlich viele Leute gefreut, als es dann mal Gesetze gegeben hat, allen voran tatsächlich sehr viele Berater, weil sie dann mit der Gesetzeskeule kommen konnten und richtig fein 5-6-stellige Beträge für solche Dinge verlangen konnten, die wir eigentlich vorher schon gemacht haben. Wir haben vorher schon Wesentlichkeitsanalysen mit Unternehmen gemacht. Es gab schon Stakeholder-Analysen. Man hat sich schon mit Handlungsfeldern auseinandergesetzt. Es gab Standards dafür, eben die ISO 26000. Es gab die OECD oder gibt die OECD-Richtlinien. Es gibt die 10 Prinzipien des Global Compacts. Es war nur so oder ist nur so, dass es halt eine sehr geringe Anzahl von Unternehmen tatsächlich als quasi freiwillige Verbesserungsleistung erkannt hat und für sich eingesetzt hat, was sehr schade ist. Es wäre schon sehr schön gewesen, weil diese tiefe Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Wirkungsfeldern eines Unternehmens, und das ist nun mal nicht nur die wirtschaftliche Perspektive, also finanzielle, technische Qualitätsperspektiven, sondern das sind auch soziale, das sind auch Ressourcenwirkungen, das sind Umweltwirkungen, die Unternehmen durch ihre Aktivitäten einfach haben, egal ob hier oder anderswo. Und diese Auseinandersetzung findet und findet immer noch nicht statt mit den, was verursache ich oder was bewirke ich, kann ja auch positiv sein, positiv oder negativ, an den unterschiedlichsten Stellen. Unternehmen arbeiten bis heute mit der Porter Value Chain, die beginnt mit Procurement, ich bestelle oder kaufe ein, und sie endet, wenn mein Produkt quasi meinen Raum verlassen hat. Und das ist halt so nicht richtig. Wir sehen diese Auswirkungen, die davor stattfinden, im An- und Abbau von Ressourcen, und danach, was passiert in der Nutzungsphase, was macht der Konsument damit, was bewirkt es auf dieser Ebene, wohin geht es am Lebensende und wann tritt dieses ein? Das sind Aspekte, die nicht integriert sind in der normalen Betriebswirtschaft. Und das ist schade, weil, und da spreche ich jetzt für die vielen Investoren, mit denen ich Gespräche hatte im Laufe der Jahre, man weiß einfach mehr über das Unternehmen. Das ist in Wahrheit eine wahnsinnig tolle Risiko- und Steuerungsmaschine, die man hier anwerfen kann, weil ich erkenne Risiken schon zu einem viel früheren Zeitpunkt. Seien das geopolitische, seien das Supply Chain Risiken, seien das Arbeitsmarktrisiken, seien das Reputationsrisiken. Und ich erkenne natürlich auch sehr gut, ich bin gut vorbereitet auf sogenannte logistische Risiken, nämlich wie jetzt, wo dann, weil eben zu wenig passiert im Großen und Ganzen, aber viel passieren muss, der gesetzliche Rahmen eingezogen wird, um diese Art der Wirtschaft sozusagen neu zu formen und in eine Richtung zu bringen. Und Investoren, also wenn man so mit Asset Managern redet, die lieben diese Informationen, diese zusätzlichen, die sie da bekommen, weil ihnen das etwas aussagt über die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Weil ich sehe einfach in einem normalen Geschäftsbericht abgebildet die Vergangenheit. Ich sehe alles nur im Rückspiegel, und alles, was ich in die Zukunft sehe, denke ich, prognostiziere ich oder hoffe oder wünsche ich. Das hat keinerlei, da sind keine Zahlen mehr dahinter, außer die finanziellen, aber ich nehme diese sozusagen die exogenen Faktoren beziehe ich nicht ein. Und dazu ist eigentlich dieses Gesamtkonzept bei Nachhaltigkeit da. Und es tut mir eigentlich in der Seele leid, dass mit einer ungeheuren Gesetzeskeule da jetzt draufgeschlagen wurde. Und ich verstehe zutiefst, dass das sehr, sehr fordernd und teilweise auch überfordernd ist. Wobei ich immer dazu sagen muss, und das wird oft vergessen in der Diskussion, für große Unternehmen Mit großer Wirkung entsteht große Verantwortung und großer Aufwand. Für kleinere Unternehmen mit kleinerer Wirkung ist es weniger Aufwand. Aber ja, man muss sich auch damit beschäftigen. Man kommt nicht drum herum. Und gerade kleinere Unternehmen aus meiner Erfahrung sind halt sehr im Tagesgeschäft, verstrickt oder verhaftet. Es gibt tausend Probleme da draußen, die noch, dringlicher erscheinen als ein Klima, das ich vielleicht für meine Kinder oder Enkelkinder dann als nicht mehr lebenswert oder lebensfroh gestalten wird. Es geht ums tägliche Überleben, ich verstehe das, aber dennoch sehe ich gerade bei Familienunternehmen doch sehr stark die Motivation, Dinge an die nächste Generation zu übergeben und an die übernächste. Und gerade hier, denke ich, sollte man wirklich Ansatzpunkte finden, um diese Zukunftsfähigkeit einfach herauszuarbeiten für Unternehmen. Und das ist eigentlich das, was dahinter steht und jetzt halt mit einem Bürokratiemonster erschlagen wurde. Und das ist sehr schade.
Das erleben wir ja immer wieder, dass an sich gute Dinge dann durch ein riesiges Gesetzeswerk auf große Unsympathie stoßt und dadurch durchaus auch einen Hemmschuh-Effekt mit sich nimmt. Auf der anderen Seite sehe ich es schon auch, wie du, dass es eine Bewusstseinsbildungsfrage ist, dass einem klar wird, warum tue ich das überhaupt und warum ist es klug, das zu tun. Wir haben bei uns einen Vorarlberger Textilindustrie-Erzeuger, der kreislauffähig ist, der das alles macht. Der leidet ein bisschen darunter, dass er zwar seine Sachen so richtig ausspielt, richtig verkauft, aber natürlich nicht genug zurückbekommt, um wieder in den Kreislauf gehen zu können. Er hat ein paar lustige Initiativen gesetzt, aber die Kreislauf braucht ja eine ganzheitliche Denkweise, sage ich einmal, dass man dann auch die Ressourcen wieder zurückkriegen, die wir brauchen, um sie ins neue Produkt zu bekommen. Das vielleicht auf, ja, ich weiß, du zeigst, das sehen die Hörer nicht, die zeigt auf und möchte was sagen. Mein Beitrag als Frage formuliert, übergebe ich dir das Wort.
Danke. Es ist mir nämlich noch was ganz Wichtiges eingefallen. In den vielen letzten Jahren habe ich immer wieder gehört von Unternehmen, wir würden es ja machen, wenn es ein Gesetz wäre, weil Gesetze sind ja auch dazu da, einen Markt zu schaffen und ein Level Playing Field, also gleiche Voraussetzungen für alle zu schaffen. Und das hatten wir in der letzten Zeit nicht und werden wir nie haben, solange was freiwillig ist, weil dann gibt es immer ein paar und die vielen anderen. Und jetzt hätten wir und haben wir die Möglichkeit, genau für solche wie den von dir jetzt gerade beschriebenen Unternehmer, ein Level Playing Field zu schaffen, einen Markt sozusagen zu kreieren, gemeinsam oder einen Markt sich formen lassen, so muss man sagen, auf dem dann sozusagen für alle die gleichen Maßgaben gelten. Und das hatten wir bisher nicht, weil alles, was egal jetzt nachhaltig, kreislauffähig, regenerativ, wie auch immer man es nennen möchte, ist immer schwieriger, komplizierter, teurer, aufwendiger. Also ist mit mehr Aufwand verbunden. Und so wird es nichts. Und jetzt versucht man eben mit einem Systemeingriff, und der ist halt jetzt sozusagen auf der Ebene einmal der Regulierung, hier eine Ebene herzustellen, auf der sich alle gleichmäßig bewegen können. Und das ist eigentlich und tatsächlich etwas Gutes.
Ja klar, faire Bedingungen sozusagen für alle, die gleichen Bedingungen ist immer klüger als ich ändere mein System, wie ich produziere, wie ich arbeite und sehe andere, die weiter vom Alten sozusagen profitieren und mir dadurch Wettbewerbsschwierigkeiten machen. Das haben wir in vielen, vielen Dingen um das Thema Produktion mit Gas und Öl. Ja, solange es billig war, warum sollte ich das ändern? Und wenn ich nicht gezwungen wäre, hat mein Konkurrent den Vorteil. Das ist ganz klar. Umgekehrt, Unternehmer haben ja immer einen Mangel. Es ist immer irgendwas nicht, was gerade nicht passt. Und das heißt, es muss immer irgendeine Art von Investition getätigt werden, neue Produkte geschaffen werden, neue Arbeitsweisen eingeführt werden. KI ist so ein Thema, nicht? Wer das nicht einsetzt, wird wahrscheinlich nicht sehr lang noch dabei sein. Umgekehrt wirft KI wieder neue Energiethemen auf. Also wir haben da immer das Geben und Nehmen. Aber worauf ich hin will, ist, du bist ja sehr aktiv in der Beratung von Gesetzgebern auf allen Ebenen. Wie entwickelt sich das? Also wir hatten jetzt, um auf Österreich zu bleiben, jetzt 5 Jahre, glaube ich, waren es, eine sehr forsche Umweltministerin. Wir haben jetzt einen, ich würde vielleicht in Umweltfragen etwas weniger dynamischen Minister, aber insgesamt müssen wir ja, gerade gestern die Umweltministerin in Brüssel, also für die Zuhörer muss ich an dieser Stelle einfliegen, wir nehmen Anfang November auf, also nicht verwundert sein. Es war Anfang November der Umweltministerrat in Brüssel und die haben sich auf ein paar Vorgangswesen geeinigt. Also es tut sich was, aber wie siehst du das? Sind wir am richtigen Weg?
Also ich denke, grosso modo sind wir auf jeden Fall am richtigen Weg. Über die Geschwindigkeit kann man streiten und das tut man auch. Ich denke, die Weichen sind gestellt, das sehen wir auch. Und ja, die wurden in den letzten 5 Jahren nicht nur von unserer Umweltministerin sehr, wie du es genannt hast, forsch eingefordert, sondern also sozusagen besetzt hier, sondern auch von der Kommission. Das war sehr gut, aber hat viele überfordert. Ich denke, dass wir jetzt in einer Konsolidierungsphase sind, nicht nur in Österreich, sondern auch europaweit, weil jetzt geht es darum, diese Strecke mal zu befahren, ja, diese neuen Wege, die da eingeschlagen wurden, mal zu gehen und mal Dinge wirklich zu von sacken zu lassen, bis zu integrieren, bis zu auf in die Vollendung bringen, sind wir mit den unterschiedlichen Dingen unterschiedlich weit, aber wir haben alles schon begonnen. Und wichtig ist es, und das muss ich sagen, das sehe ich auch trotz diverser, sage ich mal, Narrative, die so unterwegs sind. Wir gehen diesen Weg weiter. Wir haben als menschliche Rasse auf diesem Planeten keine andere Möglichkeit, ehrlich gesagt. Und gerade für unsere Generation jetzt, was sage ich meinen Enkelkindern? Also die erleben das Jahr 2100, wenn wir auf eine 4-Grad-Erwärmung zusteuern, das ist nicht mehr lebenswert. Ich wüsste nicht, was ich ihnen sagen soll, als ich dabei war. Was habe ich getan? Also ich meine, wie gesagt, ich werde es mir auf den Grabstein schreiben. Ich habe mich bemüht, aber ich denke, das muss sich jeder sozusagen, da muss sich jeder für sich selber mal was auch überlegen. Es geht nicht nur um mich, sondern es geht auch um die anderen und wenn schon nicht um alle anderen, dann um meine anderen, die nach mir kommen. Und wir kriegen das hin. Wir sind die intelligenteste Generation, die gesündeste Generation. Es gibt genug Geld, sehr viel Geld an den falschen Stellen. Das ist eben wichtig hier. Gelder in die richtigen, sage ich jetzt mal richtig, in die transformierenden Investitionen zu bringen, in die eben erneuerbare Energien, ressourcenschonendere Technologien, aber auch, so wie du vorher KI angesprochen hast, auf Technologien, die wir entwickelt haben, die Dinge beschleunigen können, auf die richtige Art und Weise zu beschleunigen und nicht linear zu beschleunigen, nicht das Alte zu beschleunigen und zu verstärken, sondern das Neue, das Moderne. Letztendlich ist die gesamte Transformationsstrategie, möchte ich es nicht nennen, Transformationsbemühung, die wir jetzt weltweit sehen, ist eine Fortschrittsgeschichte. Es ist eine, das ist unsere, die Fortschrittsgeschichte unserer Generation. Das ist eine enorme Leistung, ein Energiesystem umzubauen. Das ist das letzte Mal passiert vom 18. aufs 19. Jahrhundert, als wir das Gaslicht ausgebauscht haben. Ich sehe hier sehr viel, sage ich mal, Potenzial für Fortschritt, für neue Dinge, neue Services, neue Leistungen. Und das wird sich formen. Also ich glaube, das ist eine ganz normale Evolution.
Also ich bin ganz deiner Meinung, wir sind mitten in einem Umstellungsprozess und natürlich hakt es und drückt es an vielen Stellen. Auf der anderen Seite können wir uns mittlerweile ganz gut vorstellen, wie Lösungen funktionieren. Es gibt ja auch Best Practices überall. Die Themen, die wir nennen, und dann gibt es auch diese ganzen Buchstabenkürzeln, mit denen wir uns herumschlagen, Das ist ja oft für kleine Betriebe eine große Herausforderung, sich da mal durchzusehen. Und wenn es um transformative Geschäftsmodelle geht, geht es ja nicht nur Bewusstsein schaffen in wie produziere ich anders. Die Betriebe haben dann auch noch das Problem, wo kriege ich die geeigneten Arbeitskräfte her. Viele verabsäumen aus verschiedensten Gründen selbst auszubilden und haben dadurch Probleme. Aber wenn in den Nachhaltigkeitsthemen ein Unternehmen sagt, ja, aber wie fange ich konkret an und was könnte ein guter Schritt sein, was würdest du ihnen da am Weg geben?
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unkonventionell und sehr unsexy, aber ich mache das mit meinen Studierenden immer so, wenn wir über die Zukunft sprechen oder über die Unternehmen der Zukunft, dann muss man sich mal damit auseinandersetzen, wie diese Zukunft denn ausschauen soll oder was denn diese, es gibt im Englischen, ist interessant, im Englischen gibt es die Bezeichnung Futures. Also dort hat Zukunft eine Mehrzahl, weil es gibt unterschiedliche. Im Deutschen lustigerweise gibt's das nur im Singular. Aber es gibt tatsächlich unterschiedliche Zukünfte. Und wenn man aber Szenarien bildet für diese unterschiedlichen Zukünfte, ist tatsächlich das für uns Menschen, so wie wir jetzt sind, und wie wir gelebt haben in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert, ist das Szenario am besten, eben auf erneuerbare Energien umzustellen, den Ressourcenverbrauch einzustellen, um damit zu versuchen, die jetzt bereits aus dem Gleichgewicht geratenden, lebenserhaltenden Erdsysteme, ja, und ich spreche jetzt nicht vom Finanzsystem oder Schulsystem, sondern das sind die biophysischen Systeme, die uns umgeben und aus denen wir ja schöpfen, die Luft, die Sonne, die Natur, die Ressourcen, die daraus entstehen, das ist unsere Lebensbasis und wir sägen gerade massiv an dem Ast, auf dem wir sitzen. Und das muss uns klar sein, auch wenn das vielleicht noch 100 Jahre in die Zukunft gedacht ist oder auch nur 50 Jahre in die Zukunft gedacht ist und viele sich dann denken, oder bin ich in meinem Geschäft, ist mir egal. Die Sache ist die, wenn es mal so weit ist, dann ist es für hunderte Jahre so und wir wissen nicht, wie wir das wieder einfangen. Und das ist etwas, wo ich mir als Unternehmen anschauen kann, wie soll denn eine Zukunft für mich, was ist eine Zukunft? Sind das 5 Jahre? Sind das 10 Jahre? Sind das 15, 50? Das muss ich mir mal überlegen und sozusagen aus dieser Zukunft dann zurückdenken, damit ich in dieser Zukunft noch ein Geschäft habe, das meine Kinder und Kindeskinder weiterführen kann oder ein Produkt habe, das weiterhin am Markt ist oder, und noch viel besser, eine Lösung habe, die Probleme, die in dieser Zukunft bestehen werden, aufgrund vielleicht unseres heutigen Tuns, ja, oder bestimmter Entwicklungen, wenn ich dafür dann eine Lösung habe, dann bin ich dabei, dann bin ich im Geschäft. Ja. Und das sind Überlegungen. Und Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen können so viel. Und da muss man sich wirklich mal anschauen, was braucht's, wann, nicht was hat's gebraucht in den letzten 10, 20, 100 Jahren, sondern was braucht's in 10 Jahren, in 20, in 50? Und was kann ich mit meinem Wissen, mit meinem Know-how, meiner Erfahrung, meinen, keine Ahnung, Maschinen, meinen Mitarbeitern, meinem gesamten intellektuellen Kapital beitragen dazu, dass Probleme für Menschen, Bürger, Konsumenten, Konsumentinnen im Jahre auch noch gelöst werden durch meinen Beitrag. Ich glaube, das ist eigentlich das Erfüllendste für einen Unternehmer oder eine Unternehmerin, dass sie weiß, sie leistet mit ihren Produkten einen Beitrag, der das Leben der Menschen besser macht. Und das ist das, was Unternehmer antreibt. Und das ist so relevant. Und das muss man aber in die Zukunft denken, weil sehr oft denken wir es aus der Vergangenheit heraus. Und gerade in Österreich, ich höre das ganz, ganz viel. Das ist historisch gewachsen. Und das ist was Tolles. Und das heißt auch nicht, dass wir die Geschichte niederreißen, sondern dass wir sie entwickeln. Ja, wir sind Teil einer sich entwickelnden Geschichte.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Input. Diese Frage nach der, wie geht's mir in 20 Jahren? Warum kann man ja stellen, nicht, warum wird mein Unternehmen in 20 Jahren erfolgreich sein? Genau. Man kann sich's auch stellen, warum werden wir in 20 Jahren nicht erfolgreich sein? weil die Herausforderungen sind die gleichen.
Genau.
Und die Maßnahmen sind die gesetzt wurden oder die eben nicht gesetzt wurden. Und das bringt einen auf einen ganz guten Pfad. Liegt es ein bisschen, ich meine, du bist ja auch Kommunikationsexpertin, du hast dich ja auch auf diese Nachhaltigkeitskommunikation an sich konzentriert. Ist es auch eine Frage des Storytellings? Weil im Prinzip sind ja viele regenerative Geschäftsmodelle auch noch günstiger. Man muss halt mal investieren, aber sie sind auch noch günstiger, nicht nur nachhaltiger. Kriegt man das in die Köpfe nicht rein oder woran liegt es? Ich meine, ich darf da noch dazu sagen, Kreislauf geführte Produkte sind wahrscheinlich eine Spur teurer als eine Importware, die mir aus Asien hereinschneit. Ich muss es ja dann auch kaufen wollen, damit wir hier das kriegen. Also diese zwei Geschichten wie wäre deine Empfehlung, dass wir die besser angehen? Einfach öfter erzählen, reden wir öfter drüber.
Ich muss dazu sagen, ich habe sehr damit gehadert, dass ich mein Grundstudium ist ja Kommunikations- und Medienwissenschaften und Psychologie. Und als ich dann Sustainability, also Nachhaltigkeit studiert habe, habe ich mich eigentlich wahnsinnig geniert, muss ich sagen. Weil mir erklärt wurde schon dort gleich, also PR, Kommunikation, Marketing, das ist alles nur Greenwashing, es ist nur gelogen. Und ich habe mich furchtbar geniert da drinnen und habe gedacht, Gott, ich muss jetzt vielleicht auch noch bei einem NGO einmal arbeiten, damit ich eine Legitimierung habe hier. Und es hat sich aber dann über die Zeit herausgestellt, dieses Studiengangs, dass das überhaupt nicht so ist, weil Kommunikation, und als das betrachte ich es auch immer, also wenn ich über Nachhaltigkeitskommunikation spreche, spreche ich eigentlich nicht über Storytelling, sondern vor allem über dieses Schmiermittel, das es braucht, um all diese Rädchen in Bewegung zu setzen, nämlich sowohl innen, um die Mitarbeiter an Bord zu holen, weil da weiß ja auch nicht immer jeder, sozusagen der Linke, was der Rechte tut, um sowohl horizontal als auch vertikal die Leute zusammenzubringen und Wissen auszutauschen, Kanäle zu öffnen, Silos aufzumachen, die in Unternehmen bestehen, Ängste abzubauen, weil wenn man nicht redet und immer nur gesagt kriegt, da können sich Fragen aufbauen, die sich irgendwann in Ängste entwickeln. Und ich denke, genau so bildet sich das auch ab, sozusagen in der größeren, im größeren Bild, also nicht nur in einzelnen Organisationen, sondern auch im größeren. Ich bin ein Riesenfan von Partizipation. Ich glaube, dass wenn man Menschen mit einbezieht in Überlegungen, und zwar nicht in Entscheidungen, sondern in Überlegungen, in das Finden von Lösungen zu einem früheren Zeitpunkt, und da verstehe ich auch, dass sich nicht jeder dafür interessiert, ja, also muss ich jetzt auch sagen, es gibt jede Menge Leute in Organisationen außerhalb, die sagen, sagt's mir, was ich tun soll, ich mach's, ich möchte nicht drüber nachdenken. Total legitim. Aber es gibt viele Menschen, die mehr Informationen haben wollen, die das brauchen, die mehr wissen wollen, um sich sicher zu fühlen, die andere auch andere Erklärungen oft brauchen als die ihnen gegeben werden. Wir versuchen sehr viel und gerade in der Klimathematik und in der Wissenschaftskommunikation mit Daten zu arbeiten und mit Fakten. Das holt emotional niemanden hinter den Ofen hervor. Ja? Auch den Herren und Damen Geschäftsführern sei gesagt, die Excel-Listen emotionalisieren niemanden. Ja? Also niemand möchte mitmachen, weil ich meinen Mitarbeitern erkläre, ich mache jetzt Nachhaltigkeit, weil ich spare mir dadurch was. Oder ich wachse um 20%. Das bringt mich als Mitarbeiter nicht weiter und auch nicht als Kunde. Ich will auch nicht als Kunde dazu beitragen, dass ein Unternehmen wächst, sondern ich möchte als Kunde oder als Mitarbeiter zu etwas beitragen, was auf mir etwas gibt, wo auch ich sozusagen entweder einen Sinn sehe, Purpose. Also ein Sinn ist schon mal gut, kostet nicht viel, ist einfach Sinn, ist wirklich toll, kann ich jedem empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Oder eben, ich erleichtere ihnen das Leben durch meinen Konsumenten, meinen Kundinnen, weil ich etwas entwickelt habe oder etwas auf den Markt bringe oder etwas anbiete, das ihre Probleme löst. Und da sozusagen auch mitentwickeln zu lassen, damit ich diese Probleme überhaupt mal erkennen kann. Ich muss sagen, viele Unternehmer oder Unternehmen arbeiten mit ihrem eigenen Wissen von innen nach außen. Mhm. ich produziere das besonders gut, ich mache das, mein Unternehmen kann dies oder das und das bringen wir jetzt in den Markt. Und auch wenn immer wieder, wenn wir so Stakeholder-Analysen machen, dann gesagt wird, ja, der Kunde ist der wichtigste Stakeholder. Wenn man das dann wirklich hinterfragt, ne, wo hört ihr denn den oder wo seht ihr denn den? Ja, beim Beschwerdemanagement. Ne, das ist kein Mitarbeiter, ja. Also ich meine, außer ich lasse das wirklich ganz strukturiert einfließen, dann ist es ein Teil davon. Solche Kanäle kann man über Kommunikationsmaßnahmen sehr gut öffnen, wenn man sich auf eine Art der Kommunikation einlässt, die sehr unüblich ist, nämlich auf die des Zuhörens und des wechselseitigen einander, also quasi eine Konversation eröffnet.
Des Entdeckens.
Anders als einen Monolog, ja? Weil normalerweise ist Kommunikation ein Monolog. Und das sollte es in der Nachhaltigkeitskommunikation nicht sein. Ich höre zu, ich beziehe mit ein, ich arbeite gemeinsam, ich kooperiere dann gemeinsam und im Ende vielleicht empowere ich, also wie sagt man, ermächtige ich sozusagen auch einzelne Stakeholdergruppen, eigene Entscheidungen zu treffen, die wir gemeinsam erarbeitet haben und die sind jetzt so gebildet, ausgestattet, dass sie Entscheidungen, ich weiß nicht, in Teams zum Beispiel alleine treffen können. Ja, also sowas verändert eine Organisation und da ist, muss man sagen, richtig und gut eingesetzte Kommunikation ein mächtiges Instrument, das jeder kleine Unternehmer im kleinen Finger hat. Weil jeder Unternehmer kennt in der Region die wichtigen Stakeholder, redet mit dem Bürgermeister, kennt den Landesrat, kennt die wichtigen Leute im Ort, kennt die Behörden, kennt seine Mitarbeiter. Wir müssen nur versuchen, das von Kleinen in ein Großes und strukturiert zu bringen. Aber gemacht wird das ohnehin auf allen Ebenen. Und vor allem auf den kleinen, sage ich mal, gewachsenen Ebenen oft besser sogar als auf den großen, geografisch dann auch noch verstreuten, dort brauchst du ein System.
Ja, an dieser Stelle erkennen wir beide, wir können ja noch viel länger über diese Themen sprechen. Ich darf die Hörerinnen und Hörer anhalten, regelmäßig auf unsere Website zu schauen oder auch auf unser Newsletter zu abonnieren, denn dann könnten Sie an den Veranstaltungen, die wir gemeinsam planen und umsetzen, auch teilnehmen und sozusagen hier in die Tiefe gehen. Um Richtung Ende unseres Gesprächs zu kommen. Gleichzeitig stehen wir auch vor Weihnachten, vor dem Jahreswechsel. Du bist sehr viel mit jungen Menschen in dem Thema befasst. Du unterrichtest, du führst sie ein bisschen an der Hand. Was würdest du denn den jungen Menschen oder Gründerinnen mitgeben, die sich für Nachhaltigkeit engagieren wollen? Und wenn du sowas wie einen Wunsch hast, es wäre jetzt die Zeit des Jahres, wo man Wünsche formulieren kann.
Also ich wünsche mir, ich persönlich, und ich fange jetzt mal mit mir an, bevor ich zu den vielen jungen Menschen komme, weil ich glaube, dass sich das auch ganz gut abbildet, ich wünsche mir so wie viele andere einfach Frieden. In einer Zeit wie dieser, wo wir so viele Nachrichten, beunruhigende Nachrichten aus allen Richtungen hören und so viele geopolitische Konflikte, vollkommen unnötigerweise stattfinden und aus den unangenehmsten und unerwartetsten Richtungen kommen, denke ich, ist es für mich als Person, als Individuum, aber auch für unsere Unternehmen, für unsere Wirtschaft, für wirklich für uns alle das Wichtigste, dass wir Frieden haben und tatsächlich die Demokratie hochhalten, weil da dürfen wir alle noch mitsprechen. Das ist vielleicht, bedarf jetzt vielleicht mehr Aufwand als davor. Aber ohne Frieden und ohne Demokratie brauchen wir über Nachhaltigkeit nicht sprechen. Wird nicht stattfinden und wir müssen dann auch nicht mehr über die Wirtschaft reden, weil die hat dann ohnehin nichts mehr zu sagen, weil dann gibt's auch hier Vorgaben. Und wir wissen aus sehr, sehr gut belegt aus der Historie, aber auch aus der Gegenwart, dass Autokratien oder nicht demokratische Verhältnisse die Wirtschaft massiv schädigen. Außer man ist vielleicht so groß wie China, wo man eine lange, lange, lange Tradition hat in Planwirtschaft. Aber das ist nichts, was wir wollen. Und ich glaube, wir müssen alle uns wünschen, sozusagen ganz stark, was wir wollen, aber nicht aufs Christkind warten, sondern die Ärmel hoch und auch selber jeder Einzelne seinen Beitrag dazu leisten. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und das höre ich von den Jungen, muss ich sagen. die wünschen sich viel. Und warum, weiß ich nicht. Sie sind nicht sehr, wie soll ich sagen, animiert oder engagiert, Dinge zu gestalten. Das ist etwas, was mich oft wundert. Ich bin noch aus der 80er-Jahre-Generation. Wir hatten sowieso lustig die ganze Zeit und irgendwann hatten wir einen Beruf und einen Job und das war halt das Leben. Aber heute, in diesen Zeiten jetzt, müssen sozusagen junge Leute, und ich verstehe, dass die uns beneiden und die sagen dann auch, ja, aber ihr habt auch und ihr habt dies. Ja, eh. Aber die Zeiten haben sich geändert und die müssen, ich würde mir viel mehr Gestaltungswillen von jungen Menschen wünschen, weil die wünschen sich in Wirklichkeit das Gleiche, aber warten darauf, dass es jemand für sie macht. Und das halte ich für einen schlechten Zugang, weil wenn jemand einem was gibt, muss man das nehmen, was man kriegt. Und kriegt nicht das, was man will, möglicherweise.
Das stimmt. Das sind wir jetzt, wie soll ich sagen, ein bisschen verwöhnt, weil unsere Zielgruppe sind Unternehmerinnen und die sind schon mal initiativ. Also die haben ja was vor.
Super.
Das heißt, wenn die gestalten und wenn die Lösungen finden für Probleme, die wir haben, dann sind wir schon mal ganz
ein Riesenstück
gut aufgehoben. Sehr gut. Liebe Karin, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns ein bisschen in deine Welt hineinzuholen, die in Wirklichkeit unsere aller Welt ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie haben Gelegenheit gehabt, wieder etwas dazuzulernen. Wenn Sie sich in Nachhaltigkeit mehr engagieren wollen, starten Sie jetzt gleich und legen Sie los. Wenn Sie Fragen haben, Website ÖGV, da finden Sie uns und gerne helfen wir Ihnen oder geben wir dann Kontakte dazu weiter. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Dankeschön. Don't underestimate this advice that I give. It means wake up and live. Get out and circulate. Star-spangled world, when your flags are unfurled, don't underestimate this advice that I give. It means wake up and live, get out and circulate. It's a world full of chicks, so get out and mix. I said that life's worth the living, so get your kicks, get out and circulate.